Warum gibt es Menschen, die Matheaufgaben auf Anhieb verstehen und gute Noten schreiben, als ob es nichts Einfacheres gäbe? Bekamen diese Menschen einfach gute Gene mit auf den Weg? Oder liegt es daran, dass ihre Eltern oder Lehrpersonen sie gefördert haben? Mit solchen Fragen beschäftigt sich Entwicklungspsychologin Regula Neuenschwander. Sie untersucht, was uns mehr prägt: unsere Gene oder die Umwelt, in der wir leben. Im Wissen zum Zmittag am 3. Dezember 2024 im Berner Generationenhaus sprach sie darüber, wie diese beiden Faktoren zusammenspielen.
Vielen Dank für die Einladung und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen diese spannende Frage zu erforschen. Und möchte gleich ins Thema reinspringen mit einer kurzen Selbstreflexion. Denken Sie an etwas, was Ihnen an Ihnen selbst ganz gut gefällt. Und Sie müssen das nachher mit niemandem teilen, Sie müssen nicht darüber sprechen. Genau, also irgendein Merkmal, eine Fähigkeit, eine Begabung, eine Haltung, eine Art und Weise, der Welt zu begegnen, in der Welt, im Leben zu stehen. Gut. Nun, von wo haben Sie diese Eigenschaft? Vom Vater oder von der Mutter geerbt? Irgendwo abgeschaut? Oder von einer Mentorin wurde vielleicht diese Fähigkeit gefördert? Vielleicht war sie schon in Ihnen angelegt und durch eine gute Erziehung wurde sie verstärkt? Ich würde mal behaupten, dass es in den meisten Fällen um ein Zusammenspiel von Anlage und Umwelt handelt. Also im Sinne von etwas war in mir vielleicht schon angelegt, war in mir drin. Und dann hat es gute äußere Bedingungen gebraucht, damit sich diese Fähigkeit, dieses Talent vielleicht, diese Art, diese Eigenart sich entfalten konnte. Jetzt kommt eine weitere Frage an Sie. Von wo haben Sie Ihren IQ? Also, die Form von Intelligenz, die wir mit IQ-Tests messen, das sind abstrakte, mathematische, visuell-räumliche, verbal-linguistische Fähigkeiten. Von wo haben Sie Ihren IQ? Und hat Ihr Geschwister denselben IQ? Wenn ja, wieso? Wenn nein, wieso nicht? Grundsätzlich können wir davon ausgehen, dass diese Form von Intelligenz ein Merkmal ist, das einen sehr hohen genetischen Anteil hat, wenn nicht den höchsten unter psychologischen Merkmalen. Die klassische Zwillingsforschung, auch Verhaltensgenetik genannt, untersucht genau solche Fragen nach dem relativen Anteil von Genen und Umwelten. Die Logik ist die, dass Zwillingspaare, Eineiige und Zweieiige, miteinander verglichen werden. Eineiige Zwillinge teilen alle Gene, 100% der Gene, Zweieiige nur 50%, genau gleich wie andere Geschwister. Und anhand dieser Diskrepanz können wir dann errechnen, wie viel Prozent von jetzt zum Beispiel vom IQ, von einem bestimmten Merkmal, können in einer bestimmten Population den Gen versus der Umwelt zugerechnet werden. Das ist so die Logik der Zwillingsforschung. Nun, in vielen Studien mit Zwillingspaaren konnte gezeigt werden, dass sich eineiige Zwillinge mehr ähneln, mehr gleichen als zweieiige. Das ist logisch, oder? Und typischerweise ergibt sich ein Erblichkeitsquotient, das ist diese Zahl, die dann eben berechnet werden kann, von Punkt 6. Das bedeutet, 60% des IQs kann auf Gene zurückgeführt werden. Nun, 60% an Erblichkeit, das ist eine sehr hohe Zahl. In einigen Studien ist diese Zahl von eineiigen Zwillingen genau gleich hoch, wie wenn eine Person innerhalb von 2 Wochen zweimal getestet wird auf einem IQ-Test. Also diese eineiigen Zwillingen ähneln sich sehr, sehr stark, die zweieiigen ein bisschen weniger und so wird es eben dann errechnet. Und in einigen Studien werden auch verschiedene andere Familienangehörige angeschaut. Und diese Erblichkeit verringert sich entlang des Gradients der Verwandtschaft. Also je weniger verwandt wir von jemandem sind, desto weniger ist die Ähnlichkeit. Und dieser Gradient wäre zum Beispiel eineiige Zwillinge, zweieiige Geschwister, Eltern, nachher Großeltern, Tanten, Onkeln, Cousinen und so weiter, bis schließlich nicht verwandte Kinder, deren IQ sollte gar nicht zusammenhängen. Eine Meta-Analyse ist eine Studie, die mehrere Studien einschließt, untersuchte nun auch andere Merkmale von Menschen. Und da konnte gezeigt werden, dass eine besonders hohe Erblichkeit für körperliche Merkmale besteht. Also zum Beispiel Körpergröße, Körpergewicht, aber auch Bewegungsaktivität, interessanterweise. Eine moderate Erblichkeit für kognitive Fähigkeiten, eben diesen IQ, aber auch andere psychologische Merkmale, wie zum Beispiel Temperament, das ist ein bisschen tiefer als der IQ. Temperament wäre Ängstlichkeit, Extravertiertheit und so weiter. Und eine tiefe Erblichkeit für Wertvorstellungen und soziale Fähigkeiten. Auch dort haben wir noch einen Teil Genetik drin, aber nicht mehr viel. Nun, Zwillingsstudien gehen von der Annahme aus, dass eben alles, was nicht den Genen zugerechnet wird, der Umwelt dann zugerechnet wird. Also wenn wir 60% bestimmt durch den IQ haben, dann würde das heißen, 40% wird durch die Umwelt bestimmt. Und jetzt wollen wir diese Umwelt ein bisschen genauer anschauen. Ich komme somit zum zweiten Teil, zu den geteilten und nicht geteilten Umwelten. Unter Umwelt verstehen wir jetzt in diesem verhaltensgenetischen Sinne alle äußeren Faktoren, wirklich die Summe aller äußeren Faktoren, also diese Umwelten, in denen wir leben. Und jetzt könnten wir davon ausgehen, dass hier die Gene sind in mir drin und hier außen ist die Umwelt und die Umwelt wirkt auf mich ein oder auf meine Gene ein. Das ist nicht ganz so. Ich möchte Ihnen heute zeigen, dass diese Umwelt nicht eine konstante Größe ist, dass wir die beeinflussen und dass sie vor allem nicht auf alle genau gleich einwirkt. Das werde ich jetzt tun. Gehen wir zurück zur Zwillingsforschung. Auch für Zwillinge ist diese Umwelt nicht genau gleich, obschon sie zur gleichen Zeit aufwachsen. In der gleichen Familie, angenommen, sie wachsen in ihrer biologischen Familie auf, könnten wir davon ausgehen, okay, da gibt es Faktoren, die wirken auf beide Geschwister genau gleich. Dann gibt es aber auch Faktoren, die sind unterschiedlich. Der eine Zwilling, das eine Geschwister, ist vielleicht ein bisschen ängstlich, ein bisschen schüchtern und braucht von der Mutter mehr Nähe, mehr Rückversicherung, mehr Bestätigung als das Geschwister, das extravertiert, mutiger ist und vielleicht ein anderes Erziehungsverhalten von der Mutter wie stimuliert. Und der Vater, der behandelt die Kinder vielleicht unterschiedlich aufgrund des Geschlechts. Wenn das Kind, das ängstlich ist, ein Mädchen ist, wird der Vater vielleicht eine ermutigende, unterstützende Qualität zeigen. Und beim Jungen wird er vielleicht eher versuchen, gut, jetzt habe ich es schon vergeben, ich wollte sagen, ermutigend zu sein und beim Mädchen eher beschwichtigend. Also es wäre so etwas Klassisches. Gut, und da sprechen wir eben von geteilten und nicht geteilten Umwelten. Geteilte Umwelten wären eben das, was bei allen Kindern gleich wirkt. Zum Beispiel der sozioökonomische Status. Also wie viel Eltern verdienen, welche Ausbildung sie haben, welchen Job sie haben. Dieser sozioökonomische Status können wir als geteilte Umwelt anschauen. Der wirkt auf beide Geschwister genau gleich. Das Erziehungsverhalten wäre aber eine nicht geteilte Umwelt, weil das Erziehungsverhalten eben vielleicht je nach Geschwister unterschiedlich ist. Jetzt im Verlaufe des Lebens nimmt der Anteil oder der Einfluss der nicht geteilten Umwelt zu. Und das hat verschiedene Gründe. Als kleine Kinder sind wir einerseits unseren Eltern, unseren Familien wie ausgeliefert, oder? Wir spielen mit dem, wir essen das, was die Eltern oder dieser Kontext uns zur Verfügung stellt. Oder, auch schon relativ früh, erfahren oder ernten wir das, wie die Umwelt auf uns reagiert. Das war das Beispiel mit dem Erziehungsstil. Das wäre eine reaktive Anlage-Umwelt-Korrelation. Das erste war eine passive Anlage-Umwelt-Korrelation. Dort, wo wir nichts mit der Umwelt zu tun haben, da wirkt sie einfach auf uns ein. Das ist passiv. Dann ist es reaktiv, wenn ich was in der Umwelt stimuliere und sie dann auf mich einwirkt. Und je älter wir werden, desto mehr suchen wir unsere Umwelten selber aus und wir gestalten unsere Umwelten. Wir suchen einen Job, wir wählen den Freundeskreis aus, wir suchen unsere Nischen aus. Und das wäre dann eine aktive Anlage-Umwelt-Korrelation. Und wir sehen hier also ein erstes wichtiges Zusammenspiel. Die Anlage-Umwelt-Interaktion oder Korrelation kann passiv, reaktiv oder aktiv sein. Und dieses Zusammenspiel, wie schon angetönt, verändert sich eben über die Lebensspanne. Wir haben, je älter wir werden, desto mehr gestalten wir unsere Umwelt selber, suchen unsere Nischen aus und so werden unsere Merkmale und Fähigkeiten in einem gewissen Sinne gefestigt. Wir suchen uns aus, was zu uns passt. Das wirkt wiederum auf uns und verstärkt vielleicht eine bestimmte Eigenschaft. Nun könnte man intuitiv davon ausgehen, dass im Verlauf des Lebens die Umwelt immer wie eine größere Wirkung auf uns hat. Sozusagen, als würde sie kumulativ wirken. Als würden wir leben und immer mehr Erfahrungen sammeln und das wirkt dann wie auf uns. Aber jüngere Forschung kann zeigen, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Im Verlauf des Lebens nimmt der genetische Anteil zu. So konnte gezeigt werden, dass zum Beispiel im Kindesalter diese Erblichkeit des IQs nur bei 40% liegt. Im Jugendalter bei 50 und dann eben im Erwachsenenalter sind wir bei diesen 60%. Aber warum ist das so? Warum erhöht sich dieser genetische Beitrag an der Ausprägung von Eigenschaften? Wenn das Kind oder der Jugendliche dann eigenaktiv und selbstgesteuert Erfahrungen machen kann. Es scheint so zu sein, dass eine junge erwachsene Person, wir sprechen da vom maximalen Entwicklungspotenzial, also all das, was in uns angelegt ist, das kann erst so richtig ausgeprägt, ausgelebt werden oder kann sich zeigen, wenn wir unsere Nische gefunden haben. Wenn wir in diesen Umwelten leben, die wirklich gut zu unserem Genotyp passen. Und dann wirken die Gene richtig stark. Und in diesem Sinne, vielleicht kennen Sie diesen Befund, unterscheiden sich eineiige Zwillinge, die nicht in denselben Familien aufwachsen, also zum Beispiel durch Adoption, die ähneln sich im Kindes- und Jugendalter nicht so sehr, sowohl im Verhalten wie auch in ihren Entwicklungsverläufen. Aber je älter sie werden, desto ähnlicher werden sie. Das wären eben dann die genetischen Einflüsse, die stärker werden. Und was auch noch wichtig ist, mitzudenken, ist, dass wenn wir mit unseren biologischen Eltern aufwachsen, die sind 50% mit uns verwandt, oder 50% gleiches Genmaterial zwischen den Eltern und uns. Und diese Eltern, die leben ja auch in einer Umwelt, die zu ihrem Genotyp passt. Und in diesem Sinne ist dann das Umfeld ähnlich auch zu unserem Genotyp. Also zum Beispiel kreieren Eltern mit einem hohen IQ eine Umwelt, eine Lerngelegenheiten für ihr Kind, das den IQ des Kindes fördert oder stärken kann. Und da konnten auch Studien zeigen, dass ein Viertel dieser Umweltfaktoren durch Gene bedingt sind. Durch diesen Pfad, den ich eben erklärt habe. Gut, jetzt haben wir gesehen, dass wir auf der Seite der Umwelt nicht einfach eine starre oder gegebene Größe haben. Und interessanterweise wissen wir seit einigen Jahren, dass wir auch auf der Seite der Gene nicht etwas einfach Gegebenes haben. Und somit komme ich zur Epigenetik. Früher, vor der epigenetischen Zeit, sind wir davon ausgegangen, dass Gene fix sind, außer Spontanmutationen oder Chromosomenveränderungen. Aber sonst sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass das, was in den Genen angelegt wird, auch so ausgedrückt wird. Nun wurde aber in den letzten 20 Jahren durch epigenetische Forschung gezeigt, dass Umwelterfahrungen Gene aus- und einschalten können. Also das bedeutet, dass sich die Art und Weise, wie wir unser Leben führen, auf unseren Genen niederschlägt. Das heißt, eben diese Genexpression verändert sich. Und was wirklich spannend oder bahnbrechend war bei dieser Forschung, ist, dass diese epigenetischen Veränderungen vererbt werden können. Und da sprechen wir dann von transgenerativer Transmission von Trauma oder von Stress. Gut, wir haben nun durch die Zwillingsforschung gelernt, dass dieses Zusammenspiel von Anlage und Umwelt nicht für alle Merkmale gleich ist. Also wir haben höchste Erblichkeit für körperliche Merkmale, moderate für IQ, kognitive oder psychologische, also einige der psychologischen Merkmale und eine ganz tiefe für soziale Fertigkeiten. Wir haben auch gesehen, dass verschiedene Umweltmerkmale die geteilten oder nicht geteilten Umwelten zugeteilt werden können, unterschiedliche Rollen für unsere Entwicklung spielen. Und dass spezifische Mechanismen wie diese aktive Anlage-Umwelt-Korrelation dafür sorgen, dass die Gene im Verlauf der Entwicklung immer einen stärkeren Einfluss auf uns haben. Schließlich haben wir soeben gesehen, dass durch epigenetische Veränderungen die Umwelt einen Einfluss auf unsere Genaktivität hat, die wiederum unser Verhalten bestimmt. Und jetzt einen wichtigen Aspekt haben wir uns noch nicht angeschaut. Und zwar sind nicht alle Kinder gleich empfänglich oder anfällig für Umweltbedingungen. Und somit komme ich zum letzten Teil, das wäre die Theorie der differenziellen Empfindlichkeit. Nun, schon seit langer Zeit, und das ist auch im Allgemeinwissen, denke ich, gut verankert, wissen wir, dass es Kinder gibt, die vulnerabler sind. Nicht alle Kinder, die Stress oder Belastungen erleben oder ausgesetzt sind, werden eine psychische Störung entwickeln. Diejenigen Kinder, die eine vererbte Anfälligkeit besitzen, die werden mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zum Beispiel Problemverhalten oder eine Angststörung entwickeln, wenn sie eben solchen negativen Umwelterfahrungen ausgesetzt sind, zum Beispiel Missbrauch oder so. Nun wurde diese Theorie in den letzten Jahren erweitert und das ist jetzt diese differenzielle Empfindlichkeit, die besagt, dass Kinder nicht nur durch negative Umwelterfahrungen beeinflusst werden, sondern auch durch positive. Also wir haben Kinder, die sind einfach wie empfindsamer durch oder anfälliger auf Umwelterfahrungen, im Positiven und im Negativen. Und das ist eine extrem frohe Botschaft, weil wir diese Kinder haben, die früher als diese verwundbaren Kinder gegolten haben, die diese Risikokinder in Anführungszeichen, die leiden, wenn es nicht gut geht, die Störungen zeigen, wenn sie in schwierigen Bedingungen aufwachsen. Genau diese Kinder, wenn die in sehr guten Umwelten aufwachsen, und das wäre ein sehr feinfühliges, liebevolles Elternhaus, genau diese Kinder, die zeigen dann ein sehr, sehr gutes Entwicklungsoutcome oder denen geht es sehr gut, die blühen sozusagen auf in diesen Umwelten. Gut, dann schließe ich mit dem letzten Forschungsbefund. Ich habe viel über den IQ gesprochen, über diese 60% Erblichkeit im IQ und möchte jetzt eine jüngste, also eine relativ neue Forschung noch anschließen, die besagt, dass dieses Zusammenspiel zwischen Anlage und Umwelt für den IQ durch den sozioökonomischen Status moderiert wird. Was bedeutet das? In Familien mit tiefem sozioökonomischem Status ist die Erblichkeit des IQs nur 40%. 60% ist Umwelt. Und in wohlhabenden, gut situierten Familien ist die Erblichkeit, ist es eben diese 60% von vorhin. Und das bedeutet, dass wir auf der einen Seite benachteiligte Familien haben, deren Kinder stark durch nicht vorteilhafte Umwelten beeinflusst werden. Auf der anderen Seite haben wir wohlhabende, gut situierte Familien, deren Gene, deren volles genetisches Potenzial weitergegeben und ausgeschöpft werden kann. Und das stimmt nachdenklich, oder? Ein Kind kann sein maximales Entwicklungspotenzial nur ausschöpfen, wenn die Umweltbedingungen entsprechend günstig sind. Und in diesem Sinne sollten wir, insofern wir an sozialer Gerechtigkeit und Chancengleichheit interessiert sind, alles dafür einsetzen, damit wir gute Bedingungen für alle Kinder schaffen und eben insbesondere auch für diese Kinder aus benachteiligten Familien.
Das war eine Live-Aufnahme vom Wissen zum Zmittag mit Entwicklungspsychologin Regula Neuenschwander zum Thema: Wie spielen Gene und Umwelt bei der Entwicklung eines Kindes zusammen? Weitere Veranstaltungen zum Thema Erben findest du auf unserer Webseite www.begh.ch. Wie vielfältig das Thema Erben ist, kannst du auch in der Ausstellung «Hilfe, ich erbe» erleben. Möchtest du einmal live dabei sein beim Wissen zum Zmittag in der Kaffeebar oder interessierst du dich für andere Angebote im Berner Generationenhaus? Abonniere unseren Newsletter, besuche unsere Webseite oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns auf dich!